Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur neuen Staffel, zur zweiten Staffel von Riot Dogs Riot Your Heart Podcast. Ich bin Milena, Mensch-Hund-Coach und Coach für Mensch-Hund-Kommunikation. Mir geht es in meiner Arbeit um die Brücke zwischen Mensch und Hund und um die Begegnung auf Augenhöhe. Heute spreche ich mit dir über das Thema Jagen, Jagdverhalten. Wir gucken uns an, was ist Jagdverhalten überhaupt, machen einen Ausflug in die Neurowissenschaften, sprechen über Kokain und lernen einige Fachbegriffe kennen. Diese Folge ist voll mit Wissenschaft und ich hoffe, du kannst viel daraus mitnehmen und freue mich, wenn du die Folge mit deinen Hundefreundinnen teilst. Ganz viel Freude beim Zuhören. Warum jagen unsere Hunde eigentlich so gerne? Was ist Jagdverhalten? Vielleicht kennst du auch den Begriff Beutefangverhalten. Das meint dasselbe. Es dreht sich darum, andere Tiere oder eben auch noch andere Sachen, darauf kommen wir gleich zu sprechen, zu jagen. Vorneweg, das Jagdverhalten gehört zum Funktionskreis der Nahrungsbeschaffung und dient nicht der Kommunikation. Es handelt sich dabei also weder um Kommunikation noch um Aggression. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das gerne verwechselt wird. Jagdverhalten hat nichts mit Aggression zu tun und gehört nicht zum agonistischen Verhaltenskreis und somit ist fachlich gesehen eben keine Aggression vorhanden. Man versteht darunter die Bereitschaft, eine Beute in Anführungsstrichen zu verfolgen, zu fangen, zu verletzen und auch zu töten und anschließend auch oft zu fressen. Oft zeigt ein Hund dabei nur einzelne Elemente aus dem Jagdverhalten, aus einer Jagdfrequenz. Und es muss nicht unbedingt zu einer Handlungskette führen. Wir kommen dann gleich nochmal im Detail darauf zu sprechen. Vorneweg ist mir einfach nur wichtig zu erwähnen, dass es mit der verbundenen Bereitschaft, Beutetiere anzugreifen, eine Problematik der Gefährdung durch Hunde gibt und die berücksichtigt werden muss, unter Umständen natürlich, ne? Man kann ein Umadressieren des Beutefangverhaltens durch, unbeabsichtigte, manchmal auch beabsichtigte Konditionierung beobachten. Das kommt vor und das kann dazu führen, dass auch Jagdverhalten umadressiert wird. Das heißt, dass ein Fliehen, ein Flattern, ein Schreien, ein Quietschen, ein Zappeln, ruckartige Bewegungen, das Fahrradfahrer, das Jogger, das Kinder, das Spielzeug, dass Menschen oder Objekte gejagt werden, die eigentlich nicht dafür gedacht waren, aber jetzt eben durch eine Umadressierung zum Opfer der Jagd werden. Darum dürfen wir bei diesem Thema ganz, ganz achtsam sein und vor allen Dingen aufpassen, was wir unseren Hunden beibringen oder eben nicht beibringen und wie wir Grenzen setzen und dieses Thema einem Rahmen geben, unsere Hunden einen Rahmen geben und ihnen zeigen, wie sie mit dieser inneren Motivation umgehen dürfen. Okay, aber zurück zum Thema. Warum jagen Hunde? Ganz einfach, sie haben eine genetische Veranlagung dazu. Und natürlich gibt es auch da eine frühzeitige Förderung. Es gibt gemachte oder nicht gemachte Erfahrungen, man fördert Jagdverhalten, man kann Jagdverhalten bewusst oder unbewusst fördern. Es ist genetisch fixiert. Es ist nichts, was man jetzt trainieren muss. Jeder Hund hat eine gewisse Bereitschaft zum Jagen, die er einfach mit sich bringt. Und beim Jagdverhalten handelt es sich um eine Aneinanderreihung von Einzelhandlungen. Das heißt, es ist eine Kette von einzelnen Handlungen, die selbst abläuft, sobald die erstmal in Gang gekommen ist. Also früher sprach man auch von Instinkthandlungen. Den Begriff nutzt man heute weniger. Der ist nicht mehr aktuell. Heutzutage spricht man von dem Begriff Erbkoordination. Das ist so der gängige Sprachgebrauch. Und wenn wir schon bei den Begriffen sind, möchte ich unbedingt auch den Jagdtrieb bzw. das Wort Trieb ansprechen. Denn auch der wurde ebenfalls in der Ethologie gestrichen. Den gibt es nicht mehr. Die Wissenschaft ist einen Schritt weiter. Wir sprechen jetzt von Begriffen wie Motivation und Appetenzverhalten. Es geht jetzt um jagdliche Motivation. Früher gab es auch noch so steil abgeleiteten Hypothesen wie Triebstau und ähnliches. Das könnt ihr aus euren Köpfen streichen. Es geht um Erbkoordination, Motivation und Appetenzverhalten in diesem Zusammenhang. diese angesprochene Erbkoordination bewirkt, nämlich genau das, was ich eingangs erwähnt habe, dass eine Handlung auf eine andere folgt. Man spricht auch von einer Funktionskette, die nicht zu verwechseln ist mit einer Handlungskette. Diesen Begriff gibt es auch im Hundetrainingskontext. Damit ist aber gemeint, dass man zum Beispiel dem Hund beibringt zu apportieren. Und das Apportieren besteht einfach aus mehreren Sequenzen. Man läuft hin, man nimmt den Dummy in den Mund, bringt ihn zurück. Das sind auch mehrere Einzelglieder, aber das ist konditioniert und hat nichts mit einer Erbkoordination zu tun. Auch wenn es dem Jagdverhalten in dem Beispiel sehr nahe kommt. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist zu verstehen, dass eine Erbkoordination darauf beruht, dass sie genetisch fixiert ist und dadurch der Hund auch nicht belohnt werden muss oder irgendwie verstärkt werden muss oder irgendwie konditioniert werden muss. Denn diese Handlung ist selbstbelohnt, die ist lebenserhaltend, die ist durch gewisse Hormonausschüttungen selbstbelohnt. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Das heißt, du musst deinen Hund nicht kein Leckerli geben dafür, dass du jetzt jagen war, in der Hoffnung, er tut es wieder. Das ist nicht nötig, denn er verstärkt sich quasi selbst mit körpereigenen Belohnungssystemen, weil die Handlung an sich dem Hund schon so viel Spaß macht, dass es und die Motivation grundsätzlich vorhanden ist, dass wir von außen nichts dazugeben müssen. Und genau das ist auch der Knackpunkt, warum das Jagdverhalten so schwierig ist. Eine der Königsdisziplinen im Hundetraining, weil sich das eben durch die körpereigenen Belohnungssysteme so ja, ein bisschen verselbstständigt und die Motivation dahinter einfach so groß ist, ob wir wollen oder nicht. Lass uns mal nochmal auf die Funktionskette zu sprechen kommen, denn die ist ganz, ganz wichtig heute. Also, eine Funktionskette basiert auf genetisch fixierten Auslöser, das habe ich dir schon erzählt. Das heißt, es gibt eine genetisch fixierte Abfolge von verschiedenen Reizen. Es gibt eine Anfangshandlung, es gibt eine Endhandlung und jeder Reiz, also jede Endhandlung ist quasi der Anfangspunkt der nächsten Handlungssequenz. Beim Jagdverhalten spricht man ganz, ganz grob von 4 Abfolgen. Das ist das Finden, das Fangen, das Töten, das Fressen. Gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Beziehungsweise jetzt eine einfache Funktionskette vom Jagdverhalten, wenn wir uns das mal angucken in Bezug auf die Jagd auf ein größeres Beutetier. Nehmen wir mal ein Reh beispielsweise. Wie läuft eine Jagdfrequenz dann ab? Es geht los, also insgesamt habe ich das jetzt in 5 Handlungsschritte aufgeteilt. Die erste ist der Suchlauf. Man spricht hier von der ungerichteten Appetenzphase bzw. vom ungerichteten Appetenzverhalten. Dabei hat der Hund eine innere Motivation, etwas zu jagen. Kannst du dir so vorstellen, wie du gehst in den Supermarkt, weißt noch nicht so richtig, was du kochen sollst, aber du bist auf jeden Fall da, um was zu kaufen oder um dir Essen zu machen. Und dann, und das ist eine ganz, ganz entscheidende Phase innerhalb der Funktionskette, kommt die Phase der Hirnorientierung. Das ist der Moment, wo ein Reiz quasi auf der Bildfläche erscheint. Oft gibt es dann ein kurzes Erstarren der Hunde und dieser Reiz wird wahrgenommen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Jetzt kippt nämlich die ungerichtete Appetenzphase in die gerichtete. Und wir haben ein gerichtetes Appetenzverhalten, denn der Hund fängt an, diesen Reiz, wir nehmen jetzt hier ein Reh, das Reh zu verfolgen. Und das ist auch der Moment, wo die Stimmung kippt, spätestens bei uns Hundehalterinnen, weil jetzt wird es problematisch. Und wir sind bei Schritt 3. Daraufhin folgt in der Funktionskette Schritt 4. Das ist meistens ein, ja, ich fasse es mal unter Stoppen zusammen. Das kann ein Biss sein, das kann ein Festhalten sein. Jedenfalls wird die Beute gegriffen. Bei einem Reh ist es wahrscheinlich erstmal ein Biss in die Hinterläufe, in die Sehnen, um es an der weiteren Flucht zu hindern. Und dann kommt unter Umständen im Schritt 5 das Ende der Funktionskette, beziehungsweise das Fassende. Erst kommt das Töten und dann käme unter Umständen noch Schritt 6, das wäre dann das Fressen. Also das ist so grundsätzlich ein klassischer Ablauf im Jagdverhalten. Hier kannst du dir merken, ungerichtetes Appetenzverhalten und gerichtetes Appetenzverhalten. Denn solange wir im ungerichteten Appetenzverhalten sind, sind alle Beteiligten noch unversehrt. Und sobald es eben gerichtet wird, haben wir in der Beute quasi eine negative Emotion ausgelöst. Dann hat das Reh in unserem Fall als einfach Todesangst und dann wird es ungemütlich. Und zwischen diesen beiden Phasen, nämlich in der Phase der Hinorientierung, sollten wir unbedingt eine Grenze setzen. Aber dazu später mehr. Und vielleicht fragst du dich jetzt, und das vollkommen zu Recht, warum läuft mein Hund draußen rum mit der inneren Motivation, etwas zu jagen, wenn er doch zu Hause jeden Tag Mahlzeiten bekommt? Seit Jahren. Warum geht er jagen? Ist doch nicht nötig. Er muss doch nichts fressen draußen. Das ist eine gute Frage und auch eine wichtige Frage, um das zu verstehen. Weil wir hier natürlich auch ein bisschen einen Interessenskonflikt haben. Anders wie wir Menschen, die ein Bewusstsein dafür haben, dass wir jederzeit in den Supermarkt können und uns was kaufen können, sind Wölfe und Hunde in der Lage, begrenzte Nahrungsvorräte anzulegen. Das ist natürlich vor allen Dingen bei Wölfen zu beobachten, weil, bei unseren Hunden, die sind sehr in einer sehr komfortablen Position. Aber Hintergrund ist einfach die stammesgeschichtliche Entwicklung, wo die Wölfe natürlich mit reinspielen. Denn ohne diese grundsätzliche Bereitschaft, dieses allzeit bereit sein, was zu jagen, wären sie nicht überlebensfähig. Sie können nicht sicher sein, dass jeden Abend 18 Uhr ein Hase vor die Nase läuft und sie den dann jagen können, sondern sie arbeiten quasi vor, sie nehmen immer das Hier und Jetzt und das ist immer Brotessen, Brotjagen, denn das ist lebenserhaltend. Und da sich das ja auch noch selbst verstärkt, dass sich das lohnt, auch wenn man die Beute nur verfolgt, auch wenn kein akuter Bedarf besteht, ist das einfach eine der Lieblingsbeschäftigungen unserer Hunde. Und wenn sie frei leben würden, würden sie das natürlich auch zeigen, dieses Verhalten, wenn sie sonst keinerlei Nahrungsquellen haben. Bevor wir den Ausflug in die Neurowissenschaften starten, möchte ich mit dir nochmal einen Blick auf die Jagdverhaltensweisen werfen. Denn viele dieser Verhaltensweisen sind in unserem Alltag zu beobachten bei unseren Hunden. Vielleicht aber in einem nicht jagdlichen Kontext oder dir war vielleicht noch gar nicht bewusst, dass es sich dabei um Jagdverhalten handelt. Darum möchte ich dir einige dieser Verhaltensweisen vorstellen. Lass uns beginnen mit dem Verfolgen. Gerade schon angesprochen, ein Klassiker in der Jagdfunktionskette. Es geht dabei dass größere Beutetiere verfolgt werden. Meistens versucht der Hund dabei, mit seinen Zehen die Sehnen der Hintergliedmaßen des Tieres, das er gerade jagt, zu verletzen, um es eben an der Flucht zu hindern. Man spricht dabei auch von einem Krüppelbiss. Das bedeutet, das Tier ist dann daran gehindert, abzuhauen und wird somit zum Opfer, um eben getötet und gefressen zu werden. Eine andere Sache, die man bei Wölfen beobachtet, aber auch bei Hunden, wenn sie in die Situation kommen würden, in einer Gruppe zu jagen, dann zeigen sie unter Umständen das Verhalten von Umrunden. Das heißt, einzelne Tiere positionieren sich so, dass sie dem Beutetier die Fluchtmöglichkeit nehmen, indem sie es einfach umstellen. Es gibt auch die Jagdverhaltensweise, die nennt man Heeding im Englischen. Das bedeutet, dass das jagende Tier, also der Hund oder der Wolf, dem Beutetier entgegengeht und eine Attacke gegen den Kopf startet, um das Tier zu stoppen oder gar den Kopf so nach unten zu ziehen. Das beobachtet man eher selten, das ist auch eher bei Wölfen zu beobachten, aber es ist eine Jagdverhaltensweise. Es gibt das Beuteanspringen, das ist verbreiteter bei unseren Haushunden, sage ich mal. Hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn nicht bei deinem eigenen Hund, sicher bei einem anderen. Es ist das Springen, das Hopsen, sage ich mal. Vielleicht kennst du das, wenn Hunde über so Felder rennen mit hohem Gras, dass sie so hüpfen, als wären die so ein Flummi und so Galoppsprünge machen und dabei die Vorder- und Hinterbeine so parallel zueinander stellen und sich so, als wären da so Sprungfedern drin, so nach oben hopsen. So wenn die Beinpaare den Boden berühren, dann verlassen die den schon auch wieder. stoßen sich so ab, so ganz markant. Das ist eine Jagdverhaltensweise. Dabei geht es darum, die Beute anzuspringen und so einzustampfen, sage ich mal. Das passiert vor allen Dingen in der Annäherung. Und ganz da dicht dabei an dieser Verhaltensweise daran ist der Mäuselsprung, den du sicher auch kennst. Dafür sind vor allen Dingen Podenkos bekannt oder windhundähnliche Jagdhunderassen. Die springen so schräg nach oben. Bei Füchsen sieht man das auch manchmal, die machen das auch gerne, wenn du mal eine Doku guckst. Die springen so schräg nach oben, entweder mit allen Beinen gleichzeitig oder mit den Vorderbeinen zuerst, um dann ja so die aus dem Stand nach oben und dann, als würden die so einen Köpfer vom 3-Meter-Brett machen, so ganz schnell wieder nach unten. Und dabei geht es darum, die vorher schon fixierte Maus in der Regel, also es geht um kleine Tiere, kleine Beutetiere, um die wirklich mit den Vorderläufen zu treffen, oder sollte sie nicht getroffen werden, dann nochmal mit dem Fang hinterher und sie sich mit den Zehen zu schnappen. Dieses ganz gezielte von oben runterspringen quasi. Und wenn wir schon beim Mäuseln sind, Mäuseln ist der wunderbare Begriff für die Tatsache, dass der Hund gerne Mäuse jagt. Es gibt auch den Begriff Suchmäuseln. Das ist so dieses mehrmalige schnelle Vorstoßen mit dem Maul in ein Mauseloch oder diesen, es gibt ja manchmal so Ausgänge in den Feldern, so ein Wühlmausausgang und dieses schnelle, ruckartige da so rein. Und manchmal folgt es auch noch so mit so einem schnellen Buddeln und eben mit dem Mäuselsprung. Das ist eine Jagdverhaltensweise. Und der Maus geht es dabei wie dem Reh, die ist in Todesangst, wenn dein Hund das macht. Also sei dir dessen bewusst, dass es sich dabei auch um Jagdverhalten handelt und ein Tier unter Umständen dadurch zu Schaden kommt. Und denk in dem Zusammenhang auch dran, dass Mäuse sehr häufig Überträger des Fuchsbandwurms sind, beziehungsweise eine der beliebtesten Übertragungsarten. Ja. Was gibt es noch an Jagdverhaltensweisen? Wir haben das Hetzen, das kennst du sicher auch, ne? Oft in der Gruppendynamik, wenn wir jetzt von Rehen ausgehen, wird ein Tier quasi von der Herde herausgedrängt und dann, wenn es mehrere Wölfe oder Hunde sind, dann gleichzeitig attackiert, aber es wird erstmal hinterher gehetzt. Es gibt das klassische Nachlaufen, kennst du vielleicht auch, wenn ein Reh vor steht und flüchtet, rennt der Hund gerne einfach hinterher. Das ist das Nachlaufen. Und dabei nimmt der Hund oder der Wolf auch alle Biegungen und Wendungen des Rehs mit. Also ist er ganz flink und nimmt quasi die gleiche Route und fängt es quasi durch Nachlaufen. Und dann gibt es natürlich das Packen der Beute. Kleintiere werden oft auch mit den Vorderbeinen zum Boden geschleudert und dann wird das Maul gepackt und bei größeren Tieren wird eben erst in die Beine gebissen. Und dann folgt vor allen Dingen bei kleineren Tieren oft ein Genickbiss, der sofort tötet. Damit wären wir einen Schritt weiter in der Funktionskette. Und nach dem Töten folgt dann das Tragen der Beute, also wieder einen Schritt weiter in der Funktionskette. Und das passiert oft, indem das Beutetier einfach im Rücken oder am Nacken, wenn wir jetzt an Kaninchen denken zum Beispiel, gepackt wird, getragen wird. Kennst du vielleicht auch von so jagdlich ausgebildeten Hunden, die apportieren. Bei Vögeln sieht man das auch oft, dass die einfach in den Fang genommen werden und getragen werden. Und vielleicht kennst du das auch, das Schütteln der Beute. Das kann man auch häufig im Zusammenhang mit Spielzeug beobachten. Gerade bei so Quietschspielzeug, da sind wir wieder bei umgerichtetem Jagdverhalten, was eigentlich eine Simulation ist. Das quietscht, wenn man drauf beißt und oft schütteln die Hunde das dann so. Das passiert auch gerne zum Beispiel auch bei Mäusen oder Ratten oder Tiere dieser Größenordnung, dass die Hunde ganz heftig mit kurzen Rucken hin und her schütteln und es dadurch töten. Ne? Also der Genickbiss fällt dann weg und dann wird einfach durch Schütteln getötet. Ja, das ist auch eine der bekannteren Jagdverhaltensweisen. Also nur als kurzer Abriss, was Jagdverhalten in der Anwendung quasi aussieht. Du weißt jetzt also, was eine Jagdfunktionskette ist. Du weißt, dass Jagen der Nahrungsbeschaffung dient und genetisch fixiert ist. Und du weißt auch, welche Jagdverhaltensweisen es gibt. Das heißt, du bist jetzt bereit für den Ausflug in die Neurowissenschaft. Der ist wichtig, um zu verstehen, was zum Teufel eigentlich im Kopf deines Hundes abgeht, warum der so heiß drauf ist zu jagen und warum der dabei nicht mehr ansprechbar ist. Warum es so schwierig ist, daran zu kommen, weil wenn du einen jagdlich motivierten Hund hast, kennst du es sicher, die verfallen in einen Tunnel und sind geistig weg und leider oft auch physisch nicht mehr anwesend, weil sie sich schon in der Funktionskette so weit vorgearbeitet haben, dass sie beim Verfolgen sind. Also, lass uns über Dopamin und Endorphine sprechen. Ich versuche das jetzt ganz vereinfacht darzustellen, einfach um es grundlegend zu verstehen. Dopamin ist ein Neurotransmitter, das heißt, es ist ein Botenstoff zwischen zwei Nervenzellen, die sitzen im Gehirn deines Hundes. Wir wissen bereits, dass eine grundsätzliche Motivation zum Jagen da ist und es ein, wie bereits angesprochen, selbstbelohnendes System dahinter gibt. Und das wird eben durch eine Dopaminausschüttung überhaupt erst möglich. Denn das Dopamin hat neben anderen Aufgabenbereichen die Funktion, das Belohnungssystem zu steuern. Das heißt, das Jagen löst also durch die Ausschüttung von Dopamin eine Belohnung aus und gleichzeitig macht es Lust auf eine Wiederholung. Das ist der wichtige Punkt. Es sorgt nämlich dafür, dass es Spaß macht und wenn wir bedenken, dass Dopamin bei Suchterkrankungen sowohl beim Mensch als auch beim Hund, ja, Hunde können auch süchtig sein, eine große Rolle spielt, können wir uns vorstellen, warum Hunde so gerne jagen. Selbst wenn sie den Hasen nicht kriegen. Das Dopamin wird ja schon ganz am Anfang dieser Funktionskette ausgeschüttet. Das heißt, durch dieser Hormonrausch, durch dieses selbstbelohnende Verhalten, werden die so gekickt und so getrieben, weiterzumachen, weil sie so heiß drauf sind. Dass es fast unmöglich ist. Es ist einfach, also wir können nicht einfach sagen, hör auf damit. Weil zum Beispiel, das lässt sich wirklich mit einer Suchterkrankung vergleichen, Substanzen, die wir aus der Menschenwelt kennen, wie Nikotin oder Kokain, können genau an diese Dopaminrezeptoren andocken und wirken dann genauso auf das Belohnungssystem. Und genau das passiert auch beim Jagen. Also wenn ein Hund jagt, passiert in seinem Hirn vereinfacht gesagt genau dasselbe, wie wenn ein Mensch Kokain nimmt. Und das erklärt, warum das so einen Suchtfaktor hat, warum das so eine Anziehung da ist. Und dazu kommt nämlich noch, dass neben Dopamin natürlich auch Endorphine ausgeschüttet werden. Endorphine kennst du bestimmt, das sind die körpereigenen Glücklichmacher, Glückshormone. Sie tragen in einem sehr hohen Maß dazu bei, dass das Jagdverhalten so richtig, richtig toll ist und so viel Spaß macht und man gar nicht genug davon kriegen kann. Und natürlich werden neben dem Dopamin und den Endorphinen auch Stresshormone in den Körper abgegeben. Denn der Körper muss ja in eine Leistungsbereitschaft verfallen. Ne? Das Jagen ist ja auch körperlich eine Aufgabe. und das Zusammenspiel bewirkt eben, dass im Laufe der Funktionskette, also umso weiter die fortschreitet, der Hund immer weniger ansprechbar wird, weil im Hirn Prioritäten gesetzt werden. Das heißt, je weiter die Funktionskette abgelaufen ist, desto weniger ist der Hund in der Lage, auf andere Reize zu reagieren, die nicht zu dieser Jagdsequenz gehören, die nicht Teil dieser Funktionskette sind. Und wir als Mensch, als HundehalterInnen, sind nicht Teil dieser Funktionskette. Wir gehören da nicht dazu. Es gibt in dem Moment einfach nur den Hund und das Reh oder ein anderes Beutetier. Alles andere wird komplett ausgeblendet. Und das hat aber gar nichts damit zu tun, dass der Hund nicht hören möchte oder dass das irgendwas mit Erziehung zu tun hätte oder mit Sturheit oder sonst irgendwas, sondern das ist die simple Wirkung dieser Stresshormone. Wenn wir uns das Gehirn auf eine vereinfachte Art vorstellen, können wir es in zwei wichtige Bereiche voneinander trennen. Wir haben das limbische System. Hier entstehen Emotionen und die werden in diesem Bereich auch verarbeitet. Und von hier aus wird auch die Ausschüttung von bestimmten Hormonen veranlasst. Andererseits werden aber auch Schlüsselreize oder zum Beispiel Pheromone direkt an diese Stelle geleitet, wobei die Ebene des Verstandes umgangen wird. Die Ebene des Verstandes ist die Großhirnrinde. Das ist der zweite wichtige Hirnbereich, der Neokortex. Da sitzt der Verstand, vereinfacht. Ne? Also da werden kognitive Leistungen erbracht. Hier laufen Denkprozesse ab, hier werden Strategien entwickelt, hier wird nachgedacht, hier wird geplant, hier wird überlegt. Aber Planen und Überlegen braucht Zeit und die haben wir beim Jagen nicht. Und auch in anderen Situationen, in Gefahrensituationen, können wir nicht erst nachdenken. Wir berechnen nicht erst den Bremsweg, sondern wir bremsen im Falle eines Falles, weil es ums Überleben geht. Das sind Handlungen, die instinktiv in uns drin stecken. Also, es dauert zu lange, jetzt darüber nachzudenken, wie das Reh am besten gejagt wird oder welchen Fluchtweg man nimmt oder wie auch immer. Das heißt, es muss schnell gehandelt werden, weil auch hier geht es natürlich darum, wer am schnellsten reagiert, hat die besten Chancen zu überleben. Bei all dem geht es immer nur um Überleben und um Grundbedürfnisse. Also sollte hier die Großhirnrinde ruhig sein. Die soll ausgeschaltet sein, weil wir sie gerade nicht gebrauchen können. Wir können gerade nicht drüber nachdenken. Stattdessen möchte der Hund oder möchten wir auch in solchen Situationen auf Reflexe zurückgreifen, die seit Jahrtausenden einfach gut funktionieren, um uns schnellstmöglich in Sicherheit zu bringen oder um schnellstmöglich agieren zu können, um Nahrung zu beschaffen, um zu überleben. Also überleben, überleben, überleben. Das ist immer das Endziel der ganzen Sache. Okay, aber wie ist es möglich? Wie schafft man jetzt, dass der Verstand kurz ruhig ist? Also das passiert natürlich automatisch, aber wie läuft das ab? Kannst du dir so vorstellen? Es wirken hier die Stresshormone. Das limbische System und der Neokortex stehen im ständigen Austausch miteinander. Ne? Emotion, Verstand sind im Austausch. Das heißt, vom limbischen System fließen Signale in den Neokortex und auch umgekehrt. Das ist eine wechselwirkende Wirkung. Also es sind zwei Straßen, die gehen hin und her. So, jetzt kommen aber die beiden wichtigsten Stresshormone, Adrenalin und Noradrenalin, ins Gehirn dazu. Die spielen auch eine Rolle beim Jagen. Die kommen dazu und sorgen dafür, dass die Kommunikation zwischen den beiden Hirnteilen sich verändert. Das heißt, die ansonsten wechselseitige Verbindung wird jetzt dadurch zur Einbahnstraße. Das heißt, es gelangen jetzt nur noch Informationen vom limbischen System, also aus dem Bereich der Gefühle und Emotionen, zum Großhirn. Die umgekehrte Verbindung wird für eine bestimmte Zeit unterbrochen. Das heißt, Adrenalin und Noradrenalin kommen, grätschen rein, kappen diese Straße, machen alles dicht und es wird zur Einbahnstraße. Es geht nur noch die schnelle Verbindung. Das heißt, ganz vereinfacht ausgedrückt, der Verstand wird ausgeschaltet. Und genau das ist der Grund, warum jagende Hunde nicht mehr auf unsere Signale reagieren können. Sie bekommen es nicht mit. Sie machen es nicht mit Absicht, sie können schlichtweg einfach nicht. Das Hirn lässt es nicht zu, weil das Hirn in diesem Moment umgeschaltet hat auf die Einbahnstraße, auf die Reflexe und jetzt einfach nur noch funktioniert, um Überleben zu sichern. Was machst du also, wenn dein Hund sich in dieser Einbahnstraße befindet und nicht mehr ansprechbar ist? Natürlich solltest du zu jedem Zeitpunkt deinen Hund absichern, dass er nicht jagen gehen kann, sollte er dazu motiviert sein. Wenn es dennoch passiert und er ins Verfolgen geht, ganz wichtig, Ruhe bewahren. Nicht hinterherbrüllen, es bringt nichts, er hört dich nicht, er kann dich nicht hören, wegen genau den Sachen, die ich gerade erklärt habe. Du bist in dem Moment tatsächlich Luft für ihn, weil er in dieser Einbahnstraße ist, in diesem Tunnel drinnen. Kannst du dir sparen. Spar dir diese Energie, bewahre Ruhe, atme durch. Ich weiß, es ist schwierig, da kommt Wut hoch, da kommt Frust hoch, da kommt Angst hoch. Wenn du merkst, okay, ich kann gerade nicht arbeiten, ich kann atmen, ich kann gerade nicht cool bleiben, versuch mit Ablenkung, ruf irgendjemanden an. Wichtig ist, bleib auch an dem Punkt, wo du ihn zuletzt gesehen hast. Fang nicht an, hinterher zu gehen oder ihn zu suchen. Bleib da, wo du bist. Kümmere dich um dich selbst. Atme, ablenken. Und wenn er wiederkommt, und sie kommen wieder, nur eine Frage der Zeit, bitte, bitte, bitte nicht schimpfen. Egal wie wütend du bist, nicht schimpfen. Es bringt nichts. Dein Hund macht das nicht, um dich zu ärgern. Dein Hund macht das nicht, weil er keinen Bock hat, auf dich zu hören. Dein Hund macht das aus einer Erbkoordination heraus. Das ist keine bewusste Entscheidung. Und in dem Moment, wo er zu dir zurückkommt, ist er ja aus dieser Funktionskette schon raus. Das Jagen ist ja schon beendet. Er ist ja schon wieder voll da, konnte sich orientieren, den Weg zurückfinden. Er ist in einem völlig anderen Modus. Natürlich ist er noch voll high, aber er ist wieder ansprechbar und kriegt den Kontext auch nicht mehr hin. Das heißt, selbst wenn du schimpfst, kann er den Zusammenhang nicht darstellen, dass das daran liegt, dass er vor 20 Minuten losgerannt ist. Das heißt, cool bleiben. Freu dich, dass er wieder da ist, dass ihr wieder vereint seid, dass er bestenfalls unversehrt ist und bestenfalls auch alle anderen Tieren unversehrt blieben. Denn wenn du jetzt schimpfst, dann wird er beim nächsten Mal nicht mehr gern wiederkommen. Also das kannst du dir so vorstellen, wie dass du zu einer schönen Party gehst, wo du mega viel Spaß hast, alle deine Freunde sind, du hast eine gute Zeit. Alles ist schön, du kommst nach Hause, da ist dein Partner, deine Partnerin und schnauzt sich zusammen, warum du jetzt da bist, was das eigentlich alles soll. Dann wirst du dir vielleicht denken, oh, wäre ich auf der Party geblieben, war irgendwie cooler da, die Stimmung war besser, hat viel mehr Spaß gemacht. Nächstes Mal bleibe ich vielleicht einfach länger auf der Party oder komme gar nicht mehr heim, weil da drüben geht es mir besser. Ne? Also freuen, dass er wieder da ist und wenn dir das nicht gelingt, leine ihn einfach kommentarlos an und versuch das echt bei dir zu behalten und bei dir zu bleiben und nicht da reinzukippen. Und reflektiere auf jeden Fall, was du nächstes Mal tun kannst, damit es eben nicht passiert. Also angeleint lassen. Denn das führt uns zur nächsten Frage. Die große, große Frage, wie halte ich meinen Hund vom Jagen ab? Dazu möchte ich einen Perspektivwechsel mit dir machen und auch ein paar Missverständnisse aufklären. Und das wird dich jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschen, aber es ist die Wahrheit, die ich dir nicht vorenthalten möchte, denn die Wahrheit ist, es gibt kein wirkliches Anti-Jagd-Training. Wir können genetisch nicht löschen. Wenn wir von Anti-Jagd-Training sprechen im Hundetrainingskontext, geht es vielmehr um eine Umlenkung von Energien. Also, dass das Jagen genommen wird und statt dem Reh wird stattdessen ein Dummy gejagt oder ähnliches. Ein Anti-Jagd-Training dient dazu, die Jagdmotivation und das Verhalten des Hundes einfach zu lenken, umzulenken auf andere Objekte. Ganz oft im Training heißt es einfach, hey, mein Hund jagt, er soll damit aufhören. Ich möchte das nicht. Mach es weg. Das Symptom muss weg. Weil das stört mich. Und natürlich auch andere Tiere. Dabei geht es um die Symptome. Das ist absolut nachvollziehbar, aber wir vergessen oft dabei, dass dahinter ja auch wieder ein Bedürfnis steckt. Und hier müssen wir unterscheiden, es geht hier nicht um ein Betteln am Tisch, das wir dem Hund einfach abgewöhnen können. Es geht um ein genetisch fixiertes Beutefangverhalten. Das ist bei einem Hund mehr, beim anderen Hund weniger vorhanden, aber es ist vorhanden. Und wenn dein Hund eine hohe Motivation hat und das einfach stark ausgeprägt ist, dann können wir es nicht einfach, also wir können es nicht wegmachen. Fakt, Punkt. Wir können es nicht wegmachen. Jagdverhalten ist ein natürliches Verhalten und ein natürliches Bedürfnis des Hundes. Und es geht ums Überleben, darum ist es so stark. Und der Hund ist nun mal ein Jagdraubtier und neigt zum Ausleben dieses Urinstinktes. Und klar ist die Jagdneigung rasseabhängig. Wir haben Hunde gezüchtet, damit sie besser jagen. Wir haben Hunde gezüchtet, die weniger jagen oder die bestenfalls gar nicht jagen sollen. Und wir tragen natürlich auch mit im Zusammenleben mit unseren Hunden, mit Konditionierung, mit Erziehung, bewusst oder unbewusst, eben dazu bei, wie sich das Jagdverhalten entwickelt und wie das gezeigt wird. Vielen HundehalterInnen ist gar nicht so klar, dass dahinter eben einfach dieses Bedürfnis steckt und es nicht einfach nur so, haha, ist witzig, jemand hinterher zu rennen, sondern es ist tief, tief, tief verankert seit Tausenden von Jahren und wir denken an die Sucht, wir denken an das Kokain, es ist so stark, weil es einem Suchtverhalten ähnelt, beziehungsweise vergleichbar ist mit einem Suchtverhalten. Das heißt natürlich auch, dass du deinen Hund, falls du einen Welpen adoptierst oder einen jungen Hund, dafür sorgen darfst, dass er keine Erfahrungen bestenfalls in diese Richtung macht und gar nicht erst so auf den ja, auf den Geschmack kommt. Das ist nämlich keine Gelegenheitsdroge. Also wir sprechen hier schon quasi von Heroin. Das macht man nicht mehr so ab und zu. Du machst das und dann bist du süchtig. Sehr, sehr schnell. Das ist sehr, sehr schwierig. Das heißt jetzt nicht, dass wenn dein Hund einmal jagen war, die komplett alles verloren ist. Das will ich damit nicht sagen. Ich will einfach nur ausdrücken, es ist ein ganz, ganz, ganz starkes Bedürfnis. Und umso öfter dein Hund die Erfahrung macht, in diese Sucht quasi reinkippt, umso mehr verankert sie sich natürlich. Wenn wir aber mit unserem Hund unterwegs sind, dann denken wir natürlich nicht daran, dass wir irgendeine Sucht befriedigen müssen, sondern wir denken, hey, wir gehen nach draußen, bewegen uns ein bisschen, genießen Zeit in der frischen Luft, der Hund kann sich lösen. Der Hund sieht das aber oft ganz, ganz anders. Der denkt sich, jawohl, jetzt geht's los zur gemeinsamen Jagd. Und da haben wir schon das erste Missverständnis in der Kommunikation. Also welcher Spaziergang hat, also welcher Grund hat der Hund für den Spaziergang, das ist für den so den Hauptgrund Nummer eins. Ja, Nahrungsbeschaffung, Revier erkunden, schnüffeln natürlich, alles abchecken, aber Nahrungsbeschaffung. Und wenn es sich zum Beispiel um Straßenhunde handelt oder man in einem sehr urbanen Umfeld spazieren geht, gehört auch das Mülltonnenplündern zur Nahrungsbeschaffung. Das ist eine sehr komfortable Jagd, wenn nichts getötet werden muss und alles schon fertig serviert ist. Aber auch da haben wir den gleichen Interessenskonflikt. Ich denke eben, ich mache mir eine schöne Zeit im Wald und mein Hund denkt sich, geil, wir suchen uns jetzt was zu essen. Wer findet als erstes was und sichert das Le Überleben der Gruppe somit? Also da geht's schon los. Es geht schon los bei der Motivation des Spaziergangs. Und das ist einfach wichtig aufzuklären und mit einem Bewusstsein ranzugehen. Denn dir als Hundehalterin darf einfach bewusst werden, dass das Verhalten, wie gesagt, genetisch bedingt ist und man sich löschen kann. Und dass wir aber damit arbeiten können. Wir nehmen es so, wie es ist und packen das jetzt so ein, dass es handelbar ist in unserem Alltag, beziehungsweise setzen einfach ganz klare Grenzen. Und das tun wir, indem wir, falls dein Hund schon jagdlich motiviert ist und du gerade dabei bist, das umzulenken, beziehungsweise da Grenzen zu setzen, würde ich als ersten Schritt damit anfangen, neue Rituale einzuführen. Und das möglichst vor dem Jagdverhalten. Also bestenfalls hat dein Hund noch nicht viele oder keine Erfahrungen in die Richtung gemacht, dann trotzdem gerne so immer, immer diese Rituale gelten für alle Verhaltensweisen. Aber ganz besonders, wenn du einen Hund hast, der jagdlich sehr motiviert ist, neue Rituale einführen. Das bedeutet, um genau diesem Interessenskonflikt entgegenzuwirken, wir machen einen gemeinsamen Spaziergang. Das heißt, ja, wir gehen gemeinsam auf die Jagd. Was das im Konkreten bedeutet, bestimmst du. Das heißt, auch wenn ein Hund die Ohren spitzt, weil er ein Kaninchen über das Feld hoppeln sieht, darfst du eine innere Haltung dazu entwickeln. Sagen, hey, toll, dass du das Kaninchen entdeckt hast. Du hast eine super Spürnase, aber wir bleiben hier auf dem Weg. Das Kaninchen lebt da, das darf da leben und bleibt am Leben. Und dass du da statt in ein Nein, Stopp, Halt, hör auf, hier, komm zurück, verfällst, in eine Wertschätzung gehst. Denn was unsere Hunde da machen, ist auch eine mega Superpower und ist eine bewundernswerte Gabe, diese Wildtiere aufzuspüren, auch dieses schnelle Hinterherrennen und all das. Da sind Eigenschaften, die können wir nicht, da sind wir uns überlegen, wenn wir ehrlich sind. Und ich hatte mit meinem eigenen Hund, der jagdlich sehr motiviert ist, den größten Durchbruch, als ich in die Wertschätzung gegangen bin und gesagt habe: Hey, du hast die beste Spürnase der ganzen Stadt. Toll, dass du mir diese Rehe da hinten gezeigt hast. Lass sie uns gemeinsam angucken, aus sicherer Entfernung im Stehen. Dass ich da in den Kontakt gegangen bin. Denn dieses: Nein, halt, stopp, hör auf und hoffentlich kommt gleich kein Reh. Das bringt uns in eine Kontrolle. Und die ist schwierig. Die bringt Druck in die Situation. Die kappt uns. Die kappt unsere Verbindung zu unserem Hund. Und wir müssen den Kontakt halten, um ihn bei uns zu halten. Mehr dazu findest du auch in der Podcast-Folge Nummer 21. Da geht es um das Thema Kontakt statt Kontrolle. Da beschreibe ich nochmal genau, was das eigentlich bedeutet und warum das wichtig ist und wie das funktioniert. Wir brauchen das nämlich auch beim Jagdverhalten. Also, gemeinsamer Spaziergang mit Wertschätzung. Ihr seid gemeinsam unterwegs und ich mache das mit meinem Hund zum Beispiel so, Nahrungsbeschaffung, klar, toll, wenn der einen Pizzarand am Boden findet, freut mich für ihn, aber bleibt trotzdem liegen. Das ist unsere Regel. Von mir aus kann er den finden. Da sind wir in der ungerichteten Appetenzphase, die wird gerichtet, sobald er den Pizzarand entdeckt und da komme ich eben mit meiner Grenze dazwischen. Das heißt, wir stoppen die Funktionskette. An dem Punkt, wo wir noch reinkriechen können. Wir haben nicht viel Zeit. Denkt an die Abläufe der Hormone im Hirn. Das heißt, so früher wir eingreifen, umso eher haben wir eine Chance. Denn so weiter die Funktionskette schon abläuft, umso schwieriger wird es, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Bestenfalls halten wir den Hund, also grundsätzlich immer bei uns und wir bleiben immer im Kontakt. Aber wenn wir merken, okay, jetzt hat er eine Fährte, jetzt spitzt er die Ohren, jetzt geht die Nase in die Luft, sofort intervenieren. Denn wenn er erstmal ins Rennen kommt, ist es zu spät. Wir müssen davor. Quasi in der Phase der Hirnorientierung. Da müssen wir spätestens den Fuß in die Tür kriegen. Also gleich am Anfang der Funktionskette. Und das Bedürfnis einfach ja, wahrnehmen, wertschätzen, achtsam sein, den Hund lesen lernen. Ist es ein Schnüffeln, weil da gerade ein anderer Rüde hingepinkelt hat? Oder ist es ein, da ist gerade ein Reh gelaufen, schnüffeln? Und da bei dem Hund bleiben, mental, um einen gemeinsamen Spaziergang draus machen und selbst nicht abschweifen in Gedanken bei, was kaufe ich heute noch alles ein, sondern da bleiben, in Kontakt bleiben. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und zu einem neuen Ritual gehört auch die Kommunikation. Nämlich Wertschätzung statt diese Kontrolle und nein, lass das, Kommunikation verändern. Dahingehend auch zu sagen, was soll der Hund denn stattdessen tun? Und Grenzen setzen natürlich. Also auch die Formulierung von, was möchte ich haben, was habe ich für eine Haltung dazu. Statt durch den Wald zu laufen und zu sagen, ey, hoffentlich kommt jetzt kein Reh, hoffentlich kommt kein Reh und selber die ganze Zeit das Unterholz scannen, wird dich nicht weiterbringen, sondern wird das Gegenteil bewirken. Der Hund wird sagen, was hat jemand Reh gesagt, wo? Und dann wird er das Reh auch finden. Stattdessen versuche mal, eine positive Zielformulierung zu verwenden und zu sagen, wir bleiben auf dem Weg. Und das Bild im Kopf zu kreieren von deinem Hund, wie er auf dem Weg bleibt. Und links und rechts hohe Mauern sind und das Unterholz tabu ist oder das Unterholz ist Lava oder was auch immer dir hilft, bei diesem Bild zu bleiben, um da in eine Klarheit zu kommen, die du an deinen Hund kommunizieren kannst, die dein Hund wahrnehmen wird, um dann eben Grenzen setzen zu können, zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Ja, da ist ein Reh und ja, wir bleiben auf dem Weg und wir gucken uns das gerne gemeinsam von hier aus an. Denn beobachten, also das ist es ja von dieser Funktionskette, bevor das in das gerichtete Appetenzverhalten kippt, hat der Hund ungerichtet gesucht, ist vielleicht erstarrt, hat den Reiz entdeckt, aber bis dahin ist eben noch nichts passiert, was dem Beutetier schädigt. Oder er ist auch noch nicht in eine Aktion gegangen im Sinne von weglaufen oder sowas. Bis dahin ist das okay, mein Hund kann von mir aus Rehe beobachten, damit bin ich völlig fein oder auch Mäuse oder sonst irgendwas. Was ich aber nicht möchte, ist, dass er da hinterher geht oder irgendwas packt, weil das verletzt Tiere und setzt sie in Angst und Schrecken und das ist verboten bei uns, weil eine unserer wichtigsten Grundregeln lautet, dass wir alle Menschen und Tiere in Frieden lassen. Und da bin ich mit meinen Werten und mit meiner inneren Haltung ganz klar und kommuniziere diese Grenze immer wieder, bis sie eben verinnerlicht wird. Das heißt also, wir erschaffen ein Wir-Gefühl. Der Spaziergang hat den Fokus, dass man sich interessiert, auch für die Dinge, für die sich der Hund interessiert. Es ist ja auch toll, dass er da eine Fährte gefunden hat und man sich interessiert für den Hund und was den Hund bewegt. Sagen, hey, wow, ja, hier war gerade ein Reh, toll, dass du das entdeckt hast. Super spannend, jetzt gehen wir aber weiter. Du stellst dich da als Entscheidungsträger vor. Du trittst als Entscheidungsträgerin auf. Du setzt souverän Grenzen, indem du das leitest. Du hast nämlich die Entscheidung in der Hand, ob da jetzt hinterhergegangen wird oder nicht. Und du entscheidest dann also, nein, wir bleiben auf dem Weg. Und ganz, ganz wichtig beim Thema Kommunikation, Grenzen setzen, Rituale. Ja, man kann Jagdverhalten umlenken auf andere Dinge. Ich bin aber kein Freund davon, sondern ich bin Freund davon, die Sucht nicht zu bedienen. Weil alles andere ist eine Ersatzdroge. Das ist besser, aber es ist nicht so ganz zielführend. Ne? Könnt als Beispiel vielleicht, wenn wir eine alkoholabhängige Person nehmen, die, wo man sagt, okay, wir nehmen jetzt den Schnaps weg und stattdessen trinkst du nur noch Bier. Das ist ein bisschen besser, weil weniger Alkohol drin ist. Ja, stimmt, ist ein bisschen besser, aber es ist immer noch Alkohol und es bedient immerhin noch die Sucht. Das ist für einen Übergang okay, aber das soll nicht die Dauerlösung sein. Und unsere Hunde brauchen Klarheit von uns. Und in solchen Verhaltensweisen, wo einfach ja, die Instinkte so reinkicken und die so stark sind, brauchen wir eine so starke Klarheit. Und deshalb bin ich immer dabei zu sagen, wir bedienen diese Sucht nicht, überhaupt gar nicht. Das heißt, es wird auch nicht irgendwelches Quietschespielzeug verwendet oder irgendwas anderes gejagt oder zum Spaß. Das ist natürlich auch immer sehr hundabhängig. Ne? Manche Hunde können sehr wohl beispielen und können das dann unterscheiden und differenzieren. Im Zweifel aber einfach nicht machen. Und je nach Hund, lass dich da bestenfalls professionell beraten, ob das mit deinem Hund möglich ist oder ob du dir da schlimmstenfalls ein Eigentor legst, indem du es umleitest. Was auch wichtig ist beim Thema, wie halte ich meinen Hund vom Jagen ab? Natürlich durch Management, ne? Durch Vermeidung. Das heißt, Freilauf nur in Regionen, die du einsehen kannst, wo du ungefähr weißt, was da an Wildchen lebt, wo die leben, wann die da unterwegs sind, dass du deinen Hund gut lesen kannst und auch nur freilassen, wenn du wirklich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, wir können nie von 100% sprechen, denn es sind Lebewesen und keine Roboter, aber das bist, wenn du sagst, zu 99% bin ich mir sicher, dass ich den Hund abrufen kann, wenn er jetzt gleich ein Reh steht, nur dann der Freilauf. Ansonsten lieber durch Schleppleine absichern oder durch eine andere lange Leine. Besorg dir gerne einen GPS-Tracker. Da geht es nicht darum, den Hund dann einfach jagen zu lassen, weil du findest ihn ja eh wieder dadurch. Es geht darum, dich zu unterstützen, bei dir zu bleiben, nicht in Sorge zu fallen, sondern einfach für dich ein mentales Backup zu haben. Und natürlich auch im Falle eines Falles, um dieses Hilfsmittel zu nutzen. Denn die Schleppleine ist unser aller Freund in diesen Fällen, vor allen Dingen in der Brut- und Setzzeit, ne? Da ist es gesetzlich verpflichtet. In den meisten Bundesländern ist die Brut- und Setzzeit vom 1. April bis zum 15. Juli. In manchen Bundesländern geht sie aber auch bereits Anfang oder auch Mitte März los. Da ist sowieso Leinpflicht, weil da eben Babytiere unterwegs sind und die ungestört sein wollen und ungestört brüten wollen, aber auch unabhängig von der Brut- und Setzzeit möchte kein Wildtier gestört werden. Und natürlich kannst du Prophylaxemaßnahmen nutzen. Das heißt, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, wenn du einen Hund hast, der als Welpe zu dir kommt, also das Jagd Beutefangverhalten, das entwickelt sich circa so ab dem 6. Lebensmonat. Da fangen die an, das interessant zu finden. Aber auch davor lohnt es sich, Erfahrungen zu sammeln, wo der Hund Tiere kennenlernt und auch Kinder, die quietschen oder Fahrräder oder Jogger kennenlernt in einem Kontext, wo eben nicht gejagt wird. Ne? Dass er von früh auf lernt, hey, ja, okay, da ist eine Katze, die Katze gehört zur Familie, das hat nichts mit mir zu tun, ich werde die nicht jagen, weil sie ein Familienmitglied ist. Aber das gilt auch für ältere Hunde, wenn du die zu dir nimmst, dass du einfach Stück für Stück an diese Reize rangehst und nicht gleich im Freilauf mit einer ganzen Horde von Rehen arbeitest, sondern vielleicht erstmal mit einem Kaninchen, das zu Hause ist oder sonst irgendwas und das eben langsam steigerst. Und wenn du dir einen Hund anschaffst, also wenn du über eine Adoption nachdenkst, informier dich auch unbedingt über die Rasse. Ne? Die meisten Hunde sind gezüchtet, um zu jagen. Was für eine Art des Jagens? Es gibt die Hunde, die zum Beispiel vorstehen, es gibt die Hunde, die dir gemacht sind, dafür zum Beispiel in einen Fuchsbau reinzugehen und so lang geradeaus zu gehen, bis der Fuchs oder beziehungsweise der Dachs getötet ist. Die mutig sind, die furchtlos sind und dementsprechend auch zupacken. Oder es gibt Sichtjäger. Sei dir bewusst, wen du dir da ins Haus holst und sei dir in jedem Fall bewusst, es ist immer ein Raubtier, mehr oder minder. Die haben diese Zähne nicht zum Spaß. Um da im Vorfeld schon zu gucken, okay, passt das zu meinen Lebensumständen? Kann ich Bedürfnisse stillen? Komme ich auf meine Bedürfnisse? Habe ich da auch Bock drauf, das anzugehen, dieses Thema? Kann ich diese Energie handeln? Ist das was ich mir vorstellen kann, wo ich mich auch mit auseinandersetzen möchte, wo ich mich informieren möchte, wo ich trainieren möchte? Bin ich da klar in mir oder suche ich mir vielleicht besser was aus, was weniger motiviert ist? Oder möchte ich meinen Hund vielleicht sogar jagdlich ausbilden lassen, um das in kontrollierten Bahnen auszuleben? Oder vielleicht bist du ja selbst Jäger oder Jägerin. Also bewusste Entscheidungen treffen und Erfahrungen machen lassen, die nicht im Jagdkontext stehen, aber eben mit jagbaren Tieren, mit eben Katzen, Kaninchen, Hühnern, was alles so im Alltag euch begegnet, aber auch mit Personen, also mit Babys, mit Kindern, die vielleicht Geräusche machen, die einem Tier ähneln, mit Fahrradfahren, mit Joggern, all diesen Dingen, mit Bällen, dass sie eben nicht gejagt werden, sondern dass sie einfach rollen dürfen. Ne? Weil das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel für eine unbewusste Förderung, muss nicht so sein, wohlbemerkt, wenn ich meinen Hund den ganzen Tag dazu verleite, den Ball hinterher zu rennen, rennt er vielleicht irgendwann auch mal was anderem hinterher. Oder ein anderes Beispiel, das ich erlebt habe bei einem Welpen, da fand man es ganz süß, dass der Schmetterlinge jagt. Ist ja so nett und dann hat man immer gesagt, ach guck mal hier ein Schmetterling, hat Fotos davon gemacht und das ganz toll gefunden und der Hund hat gemerkt, hey, die finden das irgendwie super, wenn ich das mache. Irgendwann wurde der Hund groß und aus den Schmetterlingen wurden dann Vögel und irgendwann auch andere und dann hatten die ein fettes Jagdproblem. Was man vielleicht, wenn man schon in der frühen Welpenzeit gesagt hätte, nee, Schmetterlingjagen ist tabu, unterbinden hätte können. Wichtig dabei ist immer, dass die Reizgrenze nicht überschritten wird, ne? Dass der Hund im ansprechbaren Bereich bleibt, weil sonst ist kein Lernen möglich, weil wir da wieder im Hirn Blockaden haben, die das einfach nicht möglich machen, da zu lernen, Dinge aufzunehmen. Ich möchte dir noch ein paar weitere Interventionstechniken beim Jagdverhalten vorstellen. Also das ist so das Grundsätzliche jetzt gewesen, ne? Also du bist mit deinem Hund ein Team, du gehst raus aus der Kontrolle, rein in den Kontakt, du arbeitest mit Wertschätzung statt dagegen, du machst eine positive Zielformulierung. Stellst dir bildlich vor, was möchtest du stattdessen haben, was ist die Grundregel und warum ist das denn so wichtig, dass der nicht jagen geht? Verdeutliche dir das, um deine klare innere Haltung zu entwickeln. Und dann ist es natürlich wichtig, deinen Hund zu erkennen in der ganzen Geschichte. Wer ist dein Hund? Warum macht er das? Welche innere Motivation hat er? Das haben wir jetzt gelernt, aber wie sieht die konkret aus? Ne? Welche Genetik steckt in ihm? Welche Rasse steckt vielleicht in ihm? Wie alt ist er? Wie ausgelastet ist dein Hund? Welche Bedürfnisse hat der sonst so? Sind alle anderen Bedürfnisse gestillt oder gibt es da noch Bausteine, die oder Stellschrauben, an denen geschraubt werden kann? Was für ein Aktivitätsbedürfnis hat dein Hund? Welche Reizintensität braucht dein Hund oder hat dein Hund? Wie hoch ist diese Motivation? Und vor allen Dingen, was bietest du deinem Hund an? Gib deinem Hund einen Grund, sich beim Spaziergang bei dir zu bleiben und sich für dich zu entscheiden. Und damit meine ich jetzt nicht so, mach dich interessant mit 1000 Leckerlis, sondern stell dich vor als, hey, ich bin hier der Mensch, du lebst mit mir in einer Menschenwelt. Ich treffe hier die Entscheidungen und ich habe eine klare Vorstellung von diesem Zusammenleben und habe eine klare innere Haltung und setze Grenzen und formuliere einfach die Ziele positiv aus und bleib dabei, um harmonisch mit dir zusammenzuleben, um dich zu sichern, um uns zu sichern. Und dann auch gucken, okay, welche Faktoren spielen damit rein? Was verschlimmert das vielleicht? Was verbessert das Verhalten? Gibt es Stress? Gibt es eine Überforderung? Gibt es eine Unterforderung? Gibt es vielleicht andere Verhaltensweisen in eurem Alltag, andere Themen, die damit reinspielen. Welche Rolle spielst du bei der ganzen Sache? Ne, wie verhältst du dich in diesen Situationen? Wie kannst du dich selbst unterstützen? Das bitte nie vergessen, egal um welches Thema es geht, du spielst 50% dieses Teams mit an und du bist 50% dieses Teams und du darfst dich deshalb auch genauso um dich kümmern und bei dir bleiben. Und um dann deinem Hund die Energie, den Kontakt, den es braucht, in den jeweiligen Situationen anbieten zu können. Okay, kurzer Recap. Was hast du in dieser Folge gelernt? Wir kommen jetzt zum Ende, weil ich könnte noch stundenlang weiterquatschen, aber das reicht, glaube ich, erstmal, um zu verstehen, was in deinem Hund vor sich geht und was du tun kannst. Also, du hast gelernt, Dopamine und Endorphine sorgen für diesen Rauschzustand und für diese Unansprechbarkeit. Dein Hund kann nichts dafür. Bitte, bitte nicht schimpfen. Es handelt sich nämlich dabei einfach um genetisch bedingtes Jagdverhalten, das du nicht einfach löschen kannst. Du kannst es allerdings umlenken in Alternativverhalten bzw. ganz, ganz klare Grenzen setzen und die Sucht nicht bedienen, indem du eine innere Haltung entwickelst, indem du diese Grenze fair und friedlich setzt und mit positiven Zielformulierungen arbeitest, aus denen du dann diese innere Haltung entwickelst. Und was du auf jeden Fall auch mitnehmen solltest aus dieser Folge ist, so früh wie möglich in diese Funktionskette einschreiten. Mit Wertschätzung arbeiten, dieses Verhalten von Beobachten fördern, da dranbleiben, das einfach in die Länge ziehen, als wäre es ein Kaugummi. Wir stehen eine Stunde im Wald und gucken und rehen, ist immer noch besser wie 10 Minuten hinterherhetzen. Nee, es muss keine Stunde sein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Dieses, oh, ich habe ein Reh entdeckt und renne sofort los, soll werden zu, ich habe ein Reh entdeckt. Und ich gucke mir das an, weil dieses Angucken kickt ja auch schon. Das setzt ja auch schon diese Hormone frei. Ne? Es findet da bereits eine Bedürfnisbefriedigung statt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und das ist aber der Bereich, wo eben alle unversehrt bleiben, indem wir uns, den wir eben ausdehnen können, indem wir uns sicher bewegen können und den wir nach und nach Stück für Stück ausweiten können, damit alle weiteren Handlungsabläufe, die danach folgen, nicht mehr nötig sind bzw. einfach nicht mehr gezeigt werden, denn da kommt diese Grenze. Wenn du jetzt sagst, boah, ey, das ist aber ganz schön schwierig mit dem Grenzen setzen und innere Haltung und Entscheidungsträger und Souveränität und irgendwie cool bleiben und ja, das irgendwie alles zu kommunizieren, lade ich dich herzlich ein zu meinem Grenzen setzen Workshop. Da geht es um Souveränität und darum, wie du friedlich und fair Grenzen kommunizierst. Das ist ein Workshop an einem Samstag, dem nehmen wir uns einen Vormittag Zeit und sprechen darüber, wie du das alles kommunizierst. Der findet am 9. September statt. Und wir sprechen dabei darüber, wie du deine innere Haltung zu deinem Hund ausrichtest, wie du diese Grenzen eben setzt und wie du dabei souverän bleibst und dich als Entscheidungsträger etablierst. Wenn du interessiert bist, kannst du dich gerne anmelden über meine Website riotdogs.de. Da findest du im Menü den Punkt Webinare und Workshops oder du guckst direkt bei elopage.de/riotdogs. Ansonsten findest du auch alle Infos auf Instagram bei riotdogs.coaching. Wenn du aber sagst, ja okay, Grenzen setzen, cool, aber ich weiß irgendwie gerade gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich den Wald voller lauter Bäumen nicht sehe, weil ich so viele Themen habe und irgendwie das große ganze Bild haben möchte und neben den Grenzen setzen auch alle anderen Bausteine gerne beleuchten würdest, die du einfach brauchst, um eine gesunde und harmonische Mensch-Hund-Beziehung zu führen, um da tiefer einzutauchen, dann setz dich gerne auf die Warteliste für meine nächste Connection Journey. Die startet am 6. November. Das ist mein 6-wöchiges Online-Retreat, wo wir die Beziehung von dir und deinem Hund genau beleuchten. Wir gucken uns eure Bedürfnisse an und das daraus resultierende Verhalten. Nicht nur im jagdlichen Kontext, sondern auf alle Verhaltensweisen betrachtet. Es geht um eure Kommunikation und darum, mit dir selbst zu verbinden, um anschließend in Kontakt, in Verbindung mit deinem Hund zu kommen. Mehr dazu findest du auf connectionjourney.de. Die Warteliste ist offen, die findest du dort auf der Website. Wenn du Fragen dazu hast, wende dich gern jederzeit an mich, am liebsten per Instagram unter riotdogs.coaching. Wenn du jetzt sagst, hey, das ist ein Thema für mich und ich würde mir da Unterstützung wünschen, dann wende dich sehr gerne an mich. Es gibt die Möglichkeit eines Einzelcoachings mit mir, wo ich mir ganz genau angucke, okay, wie sieht eure Beziehung aus? Wer ist dein Hund? Wer bist du? Was für Bedürfnisse habt ihr? Und wie können wir das Thema angehen? Wenn du daran interessiert bist, informiere dich auch gerne auf riotdogs.de oder schreib mir auch gerne auf Instagram. Wir können auch gerne Telefonate vereinbaren, wo wir uns kennenlernen und mal darüber sprechen, wie eine mögliche Zusammenarbeit mit uns aussehen würde. Und ich unterstütze dich natürlich sehr, sehr gerne bei diesem Thema. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie bewertest, wenn du sie teilst, wenn du es anderen HundehalterInnen erzählst, was du hier heute gelernt hast. Ich freue mich auch über Feedback, wenn du noch irgendwas wissen möchtest, wenn du Fragen hast, komm gerne in den Austausch mit mir. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir eine ganz gute Zeit mit deinem Hund. Bis dann!